SWR aktuell Infodate am Mittag.
Mit Tanja Kuhler, guten Tag. Es war die ganz große Propagandashow. Russlands Präsident Putin hat zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Krieges einem westlichen Journalisten ein Interview gegeben. Er sprach mit dem ehemaligen Fox News-Moderator Tucker Carlson, bekannt als stramm rechts, sehr russlandfreundlich und guter Freund von Donald Trump. Dementsprechend verlief das Gespräch der beiden auch sehr harmonisch. Nina Barth berichtet.
Moderator Tucker Carlson hörte zu mit ernstem Gesichtsausdruck, die Stirn in Falten und wollte wissen, ob sich Putin eine Situation vorstellen könne, in der Russland Truppen nach Polen einmarschieren lassen könnte.
Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland?
Nein, antwortete Putin, nur in einem Fall, wenn Polen Russland angreife.
Only in one case, if Poland attacks Russia.
Russland habe kein Interesse an Polen, Lettland oder anderen Ländern, so Putin. Die NATO-Staaten versuchten, die eigene Bevölkerung nur einzuschüchtern mit einer imaginären russischen Bedrohung.
Kein Angriff also auf Polen oder baltische Länder, behauptet Putin. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart zweifelt sehr an dieser Aussage. Schließlich habe Putin das kurz vor dem Überfall auf die Ukraine auch gesagt. Jürgen Hart im Deutschlandfunk heute Morgen.
Er hat die westliche Welt, insbesondere auch die Staats- und Regierungschefs der westlichen Welt, offen belogen, wenige Wochen bevor er in die Ukraine einmarschiert ist. Und was die Zusagen bezüglich der NATO-Grenzen angeht, da ist kein Wort von zu glauben. Sein Ziel ist aus meiner Sicht die Wiederherstellung Russlands in den Grenzen der Sowjetunion. Wenn es militärisch möglich ist, weil wir zu schwach sind, glaube ich, wäre er auch bereit, diesen Schritt zu gehen, zum Beispiel im Baltikum.
Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart. Was kann man Putin nach fast 2 Jahren Ukraine-Krieg noch entgegensetzen? Das ist die Frage in der Ukraine selbst. Schon seit langem gibt es keine nennenswerten militärischen Erfolge mehr. Dass die Ukraine noch mal zu einem Gegenschlag ausholt und die besetzten Gebiete im Osten und Süden zurückerobert, scheint gerade ziemlich unrealistisch. Inmitten dieser schwierigen Situation hat der ukrainische Präsident Selenskyj jetzt seinen militärischen Oberbefehlshaber General Saluschny entlassen. Was die Gründe dafür sind, erklärt unsere Korrespondentin Rebecca Barth in Kiew.
Die ukrainische Armee befindet sich in einer sehr schwierigen Lage und den Oberbefehlshaber ausgerechnet jetzt auszutauschen, zeigt, dass der Konflikt und das Misstrauen zwischen militärischer und politischer Führung offenbar sehr groß war. Zu groß, möchte man sagen. Manche bezweifeln jedoch, ob ein Führungswechsel gerade diese Probleme überhaupt lösen kann. Kritiker dieser Entscheidung sagen, Saluschny war nicht alleine für die vielen Probleme verantwortlich.
Wie kann der Westen die Ukraine finanziell und militärisch unterstützen? Das ist auch ein zentrales Thema, wenn sich Kanzler Scholz heute mit US-Präsident Biden in Washington trifft. Georg Schwarte.
Der Kanzler macht Druck, wenn er heute Abend deutscher Zeit dem amerikanischen Präsidenten im Oval Office in Washington gegenüber sitzt, will Scholz eine Botschaft loswerden. Europa und die USA müssen gemeinsam jetzt mehr tun, um der Ukraine zu helfen. Scholz kommt ausgerechnet zu einem Zeitpunkt nach Washington, da im US-Kongress die Republikaner auch auf Druck von Ex-Präsident Donald Trump ein 60 Milliarden Dollar Hilfspaket für die Ukraine vorerst auf Eis gelegt haben. Im Kanzleramt weiß man, dass der deutsche Einfluss nicht überschätzt werden darf, aber Scholz traf gestern Abend nach Ankunft in Washington Spitzenpolitiker beider Parteien zu einem Abendessen, um auch dort erneut für mehr Finanzhilfen für die Ukraine zu werben.
Die USA könnten bei der Ukraine-Hilfe also möglicherweise ausfallen und Europa müsste einspringen. Damit hätten sich die Rollen von Scholz und Biden vertauscht, sagt Maida Ruge, Expertin für Außenpolitik bei der Denkfabrik European Council on Foreign Relations, heute Morgen in SWR. Aktuell.
Für Scholz, das ist jetzt sein dritter Besuch in Washington. Der erste war genau auch vor 2 Jahren eigentlich, am 7. Februar. Und seitdem ist es so, dass Bidens Regierung eigentlich immer wieder Scholz' Regierung dazu drängte, viel mehr für Ukraine zu tun und die schweren Waffen zu liefern, wo Scholz sich eigentlich ursprünglich geweigert hat. Und Jetzt ist die Situation so, dass natürlich Kanzler Scholz, wenn die Republikaner wirklich deren Präferenzen durchsetzen, dasteht, um die Führung zu übernehmen, wenn Amerika rausfällt. Und das ist eben, glaube ich, eine ganz neue Position, in der der Kanzler und Deutschland sich findet.
Die Außenpolitik-Expertin Maida Ruge. Heute soll in Brüssel auf Botschafterebene über das europäische Lieferkettengesetz abgestimmt werden, nachdem sich Kommission, Parlament und Rat im Dezember geeinigt hatten. Doch durch das Veto der FDP muss sich Deutschland nun bei der Abstimmung enthalten. Bianca Schwarz berichtet.
Ursprünglich hatten sich die drei Ampelparteien darauf geeinigt, dem Gesetz zuzustimmen, aber die FDP blockiert in letzter Minute. Sie befürchtet Nachteile für die deutsche Wirtschaft. Sollte sich Deutschland bei der EU-Abstimmung tatsächlich enthalten, steht die notwendige Mehrheit in Brüssel auf der Kippe. Das ganze Gesetz könnte scheitern. Dafür gibt es auch international viel Kritik. Durch das europäische Lieferkettengesetz sollen große Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie etwa von Kinder- oder Zwangsarbeit außerhalb der EU profitieren.
Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP hat die Blockadehaltung seiner Partei in Sachen EU-Lieferkettengesetz bekräftigt. Er sagte dazu im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF, die FDP würde zustimmen, wenn das Gesetz zu einem guten Ergebnis führen würde.
Wir haben gesagt, dass wir bereit sind, an den Verhandlungen weiter konstruktiv uns zu beteiligen, um ein ordentliches Ergebnis zu erzielen. Das Ergebnis ist aber nicht ordentlich, weil es erhebliche Bürokratielasten bringt, insbesondere für mittelständische Unternehmen. Und Deutschland ist geprägt von einer mittelständischen Wirtschaftsstruktur. Wir haben eine Wachstumsschwäche. Das ist der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, um ausgerechnet noch mehr Bürokratie aufzubauen. Und deswegen kann das so nicht stehen bleiben. Und es war immer klar, dass wir das nicht unterstützen können, wenn das Ergebnis nicht wirklich überzeugt. Und das tut es nicht.
Fokus Südwest.
Alle müssen raus. In Kaiserslautern soll schon nächstes Jahr das Rathaus saniert werden. Ein Hochhaus aus den 60er Jahren. Die komplette Stadtverwaltung sitzt da drin. Viele hundert Mitarbeiter. Ab 2025 steht die Kernsanierung des Baus an. Verena Lörsch erklärt, wo die Stadt die vielen Mitarbeiter unterbekommen will.
Die vielen hundert Mitarbeiter aus der Verwaltung müssen jetzt irgendwo anders in der Stadt eingemietet werden. Aber wo genau, das wird gerade noch geplant. Bis jetzt hat die Verwaltung ja im Rathaus in diesem 22 Stockwerke hohen Betonhochhaus gesessen. Da müssen jetzt aber alle raus, weil da so viel saniert werden muss, dass das Haus in den kommenden Jahren quasi eine Dauerbaustelle sein wird. So hat es mir Baudezernent Manuel Steinbrenner gesagt.
Das ist eben nicht vereinbar mit dem Betrieb des Rathauses. Es würde zu starken Lärmbeeinträchtigungen kommen, sodass man hier de facto nicht mehr arbeiten kann, wenn gebaut wird.
Der Bau ist einfach zu hellhörig und deswegen müssen jetzt nach und nach alle Dezernate der Verwaltung ausziehen und wofür 3 bis 6 Jahre irgendwo anders unterkommen.
Viel Protest hat es gegeben gegen die Schließung der Notfallpraxis in Bad Säcking. Leider ohne Erfolg. Wie viele Notfallpraxen im Südwesten bleibt sie zu? Petra Jehle berichtet.
Aus Protest gegen die Schließung ihrer Notfallpraxis hatten die Bad Säckinger erst vor wenigen Tagen 9000 Unterschriften in Stuttgart abgegeben. Auch Politiker aller Parteien von Bund, Land und Kommunen hatten bei der Kassenärztlichen Vereinigung KV in Stuttgart protestiert. Vergeblich, die Notfallpraxis der KV in Bad Säckingen bleibt geschlossen. Nach den bisherigen Erfahrungen habe es trotzdem keine Engpässe bei der Versorgung gegeben, so die KV in einem Schreiben an die Abgeordneten. Im Herbst hatte sie nach einem Rechtsstreit um die Beschäftigungsverhältnisse von Ärzten 8 Notfallpraxen kurzfristig geschlossen.
Seit gestern ist sie unweigerlich da, die viel zitierte 5. Jahreszeit. Die Politik hat darin ihren ganz eigenen Platz, oft karikiert und kritisiert. Etwa auf den vielen Motivwagen in den Umzügen der kommenden Tage. Dass Politikerinnen und Politiker selbst zu Wort kommen, ist eher selten der Fall. Es gibt da aber einen Ort, da ist das jedes Jahr Tradition. Und zwar am Stockacher Narrengericht. Dieses Jahr war Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD angeklagt. Unser Reporter Thomas Wagner war dabei.
8 Eimer österreichischen Maßes zu jeweils 60 Litern muss SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach beibringen. 4 Eimer Wein und 4 Eimer reinstes Mineralwasser, der Gesundheit wegen. Und nicht nur das, Lauterbach muss im Laufe des Jahres einen Tag lang am Stockacher Krankenhaus Schokoladeneis verteilen. Knapp 2 Stunden lang war gegen Lauterbach, der gefesselt in einem Strohband in den Saal gefüllt wurde, verhandelt worden. Und was sich der närrische Ankläger nicht alles ausgedacht hatte, Täuschung, Hochstapelei, Populismus und vor allem Mediengeilheit sei Lauterbach vorzuwerfen, der von einer Talkshow zur anderen hasste, mit seinen akademischen Titeln kokettiere. Lauterbach selbst, im Sakko und gelben Pullover, ganz und gar unfastnächtlich gekleidet, konterte, er sei die Unschuld vom Lande und Fernsehgeister, das Gericht selber. Und akademische Ehren dem Ehre gebühre, nämlich ihm, Karl Lauterbach.
Die gute Nachricht.
Ein brennendes Auto in einem Tunnel, das könnte in einem echten Inferno enden. In Thüringen hat dafür heute Nacht nicht viel gefehlt. Im 8 Kilometer langen Rennsteigtunnel begann der Reifen eines Autotransporters plötzlich zu brennen. Und das schon bei Kilometer 2. Der Fahrer hält an, drückt im Tunnel den Alarmknopf und dann steigt er wieder ein und rast mit seinem brennenden LKW die restlichen 6 Kilometer durch den Tunnel, raus ins Freie und verhindert so eine echte Katastrophe. Wow, da passt echt dazu der Kommentar im Netz. Da steht nämlich, der Typ hat echt Eiswasser im Blut, um sowas durchzuziehen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.